Nach einem Rockkonzert wurden zwei Mädchen interviewt und gefragt, und wie war das Konzert? Und beide waren ganz begeistert und sagten gemeinsam wie aus einem Guss, es war wie Weihnachten. Offenbar hat ihnen dieses Konzert viel Freude gemacht und diese Freude verglichen sie mit Weihnachten. Weihnachten hat offensichtlich etwas mit Freude zu tun. Zum Beispiel könnten wir eine Umfrage machen in Deutschland und fragen, welches Gefühl verbinden Sie mit Weihnachten? Ich glaube, die meisten würden antworten, Freude. Zum Beispiel freuen sich die Kinder an Weihnachten. Wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Geschenke. Oder die Lieder, die wir heute Morgen singen, wo es um das Thema Weihnachten geht, diese Lieder handeln immer wieder von der Freude. Freude, große Freude leuchtet aus der Nacht. O du Fröhliche. Oder freue dich Welt. Oder vorhin haben wir gesungen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ganz offensichtlich hat dieses Fest etwas mit Freude zu tun. Aber was ist die Wurzel, was ist die Ursache dieser Freude an Weihnachten? Ich möchte Ihnen zwei kurze Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium, da nicht zu lang verweilen, weil der Martin morgen darüber predigen wird, denke ich. Aus Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 10, in unseren Bibeln ist es die Seite 1061, Lukas 2, die Verse 8 bis 10. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten die Herde bei der Nacht oder in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und auch hier in diesem Text ist die Freude ein hervorstechendes Merkmal. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Was hat es mit der Freude an Weihnachten auf sich? Und ich möchte in den nächsten Minuten im Prinzip nur auf zwei Fragen eingehen. Die erste Frage heißt, worüber freut sich eigentlich Gott? Und die zweite Frage ableiten davon, worüber solltest du dich freuen? Worüber freut sich Gott und worüber solltest du dich freuen? Und ich glaube, wenn wir diese zwei Fragen von der Bibel her recht beantworten, und sie in den nächsten Tagen beherzigen, dann bin ich überzeugt, kommt auch Weihnachtsfreude in unser Fest hinein. Worüber freut sich eigentlich Gott? Habt ihr da spontane Antwort? Ganz grundsätzlich, worüber freut sich Gott?
Über einen Sünder, der umkehrt.
Tenny? Das Gleiche? Noch nicht? Gehorsam von Jesus. Mhm. Wenn wir uns lieben untereinander, genau. Ich möchte eine Stelle anschauen im Alten Testament, Zephania Kapitel 3, Vers 17. Das ist in unseren Bibeln die Seite 970. Zephania Kapitel 3, Vers 17. Und da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Der Herr freut sich über dich. Der Herr freut sich über die Menschen. Aber der Zusammenhang aus Zephania, der macht auch deutlich, dass er sich nur über die freuen kann, die in der Gemeinschaft mit ihm sind. Er liebt alle Menschen und er liebt alle Menschen gleich, aber er freut sich über die, die auf seine Liebe antworten.
Worüber freut sich Gott? Lukas Kapitel 15, Seite 1084, Lukas 15. Ab Vers 3. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt es auf die Schulter mit Freuden, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Hier vergleicht der Herr Gott mit einem Hirten, der 100 Schafe hat, und eins geht ihm verloren, und er sucht das eine so lange, bis es wieder findet, bis es wieder rettet, in seine Arme nimmt und wieder zurückbringt in seine Gemeinschaft. Und dann hat er unaussprechliche Freude. Genauso, sagt er, freut sich Gott im Himmel über einen Menschen, der seine Verlorenheit erkennt und umkehrt wieder in die Gemeinschaft mit Gott. Worüber freut sich Gott? Die Antwort ist eindeutig: Gott freut sich über Gemeinschaft. Er freut sich über Gemeinschaft. In Lukas 15 lesen wir das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn ab Vers 11. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilt ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Dieser junge Mann war auf der Suche nach Freude. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab sie ihm. Und er kam zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als aber er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen dich, gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. In seiner großen Freude macht der Vater hier in diesem Gleichnis seinem Sohn Geschenke. Warum wohl? Diese Geschenke sind ein Ausdruck von Freude über die wiedergewonnene Gemeinschaft. Aber nicht die Geschenke, sondern die Gemeinschaft ist das Wichtige. Wisst ihr, das große Vorbild in diesem Gleichnis, das ist nicht der Sohn, der umkehrt. Das große Vorbild hier in diesem Gleichnis ist der Vater. Warum ist denn der Sohn zum Vater zurückgekehrt? Er sagte sich: Dort bei meinem Vater habe ich es doch viel besser. Er kehrte nicht um, um seinem Vater Freude zu machen, sondern er kehrte um, damit er selber wieder besser hat. Ziemlich egoistisch, oder? Er hatte gar nicht den Vater im Blickfeld, sondern nur sein eigenes Leben. Aber der Vater hatte nur ihn im Blickfeld. Der Vater hatte nur seinen Sohn im Blickfeld. Und die Freude des Vaters war jetzt nicht, weil er wieder Arbeitskraft gewonnen hat oder weil wieder eine zu ihm zurückgekehrt ist, sondern die Freude des Vaters war, weil er jetzt wieder Gemeinschaft und Beziehung hat mit seinem Sohn. Worüber freut sich Gott? Er freut sich über Gemeinschaft, er freut sich über Gemeinschaft mit dir und mit mir. Lukas 19, Vers 10 fasst das ganze Lukas-Evangelium zusammen und da sagt Jesus, denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, weil das ist Rettung. Und vielleicht können wir jetzt ein wenig erahnen, warum bei der Geburt von dem kleinen Kind in Bethlehem, warum da der Himmel in so großen Jubel ausbricht. Warum schickt Gott eine ganze Delegation Heerscharen von Engeln auf die Erde, um das zu verkündigen? In der Bibel, bei anderen Ereignissen, reichten meist ein oder ein paar Engel aus. Aber das hier scheint fast so etwas wie ein Festakt zu sein. Worüber freut sich Gott? Freut er sich darüber, dass er seinen Sohn als kleines, schwaches Baby den Menschen ausliefert? Bestimmt nicht. Das ist eher ein Grund zur Trauer. Galater Kapitel 4, Vers 4, zum Vers, wie es der Paulus ausdrückt, auf Seite 1223, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ich möchte hier fast das Wort endlich einfügen, obwohl ich das nicht darf, gell? Als die Zeit endlich erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das deutet an, dass der Vater schon lange auf diesen Zeitpunkt gewartet hat. Sandte Gott seinen Sohn wozu? Und das steht jetzt im nächsten Vers. Damit ja die, welche unter dem Gesetz waren, die immer versucht haben, aus eigener Kraft irgendwie Verbindung, Gemeinschaft mit Gott zu haben, die sich abgeplagt haben und einfach es nicht schafften. Damit ja die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfangen. Dazu schickt Gott seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft oder Kindschaft empfangen. Und Sohnschaft bzw. Kindschaft ist Gemeinschaft. Jesus kam, um die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Und das ist der Hauptsinn und der Hauptgrund von Weihnachten. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und jetzt gibt er die Begründung an, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Ein Retter ist einer, der die Verbindung zwischen Gott und Mensch wiederherstellt. Denn Gemeinschaft mit Gott ist Rettung. Gott freut sich über nichts so sehr wie über Gemeinschaft mit uns Menschen. Vielleicht kann man Weihnachten vergleichen mit einem Eheantrag oder mit einer Eheschließung. Gell? Wir haben drei gehabt in diesem Jahr, eigentlich vier. Und da geht der Mann und die Frau vor den Traualtar oder vor das Standesamt Und dort wird gefragt, willst du, Mann, diese Frau lieben von ganzem Herzen? Willst du ihr die Treue halten bis zum Ende deines Lebens? Und der Mann sagt, ich will. Und die Frau das gleiche und die Frau sagt am Ende, ich will. An Weihnachten sagt Gott zu uns Menschen, ich will. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Worüber freut sich Gott? Gemeinschaft. Und jetzt die andere Frage, worüber solltest du dich freuen? Das Spurgeon sagte mal, was Gott Freude macht, das wird auch uns Freude bringen. Was Gott Freude macht, das wird auch dir Freude bringen. Im ersten Buch der Bibel lesen wir, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Und ich glaube nicht, dass hier nur das Äußere gemeint ist. Denn Gott ist Geist. Aber wenn wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, dann bedeutet es auch den seelischen, den charakterlichen, den geistlichen Bereich. Gott hat uns so angelegt, dass das, was ihm Freude macht, auch uns Freude schenkt. Und wenn unser Schöpfer in erster Linie Freude hat an Gemeinschaft, dann wird auch bei uns die Gemeinschaft das sein, was uns am meisten erfreut und beglücken kann. Und zwar zunächst in erster Linie die Gemeinschaft mit Gott. Psalm 16, Vers 11, da heißt es, vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle. Vor Gottes Angesicht ist Freude die Fülle. Wenn das so ist, dann will ich sein Angesicht suchen, um in seine Freude zu kommen. Das Neue Testament sagt, das sagt der Paulus, freut euch alle Zeit. Aber das ist nicht alles. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Ich möchte noch eine Stelle anschauen im Alten Testament, Jesaja Kapitel 40. Eigentlich ein Weihnachtstext. Jesaja 40, auf der Seite 756. Ich denke, dieser Text ist eine Prophetie auf Weihnachten beziehungsweise auf Johannes den Täufer. Da heißt es in Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Diese Verse sagen, bereitet einen Weg, damit einer kommen kann, der Gemeinschaft mit euch haben möchte. Macht den Weg eben. Und dann heißt es in Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird diese Herrlichkeit des Herrn sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Und jetzt heißt es in Vers 6, es spricht eine Stimme, verkündige. Das ist Gottes Stimme. Und er sprach, und hier ist der Johannes der Täufer gemeint, und er sprach, was soll ich verkündigen? Und Gott spricht, alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen und das Wort unseres Gottes, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, und was ist die Botschaft? Seht, da ist euer Gott. Seht, da ist euer Gott. Was soll ich denn verkündigen, fragt der Prediger. Und der Herr sagt, das verkündige. Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab. Es geht alles so schnell. Wenn mit diesem Prediger Johannes der Täufer gemeint ist, dann hat gerade er diese Botschaft verkündigt mit Wort und mit Tat und mit seinem ganzen Leben. Mit seinem Kamelhaarmantel und mit seiner täglichen Nahrung von Heuschrecken und Honig, da hat er förmlich demonstriert, wie nichtig dieses Leben ist. Und wie schnell vergänglich. Der Herr sagt, verkündige Vergänglichkeit und Traurigkeit. Alles Schöne vergeht viel zu schnell. Hast du das schon gemerkt in deinem Leben? Dass all das Schöne viel zu schnell vergeht? Vielleicht was vom Schönsten, was der Mensch erlebt ist, wenn er verliebt ist, gell? Aber wie viel schnell vergeht die Verliebtheit? All das Schöne vergeht viel zu schnell. Und du wirst keine bleibende Freude haben an deinem Auto, selbst wenn es ein Porsche ist. Und du wirst keine bleibende Freude haben an deinem Haus, selbst wenn es eine Villa ist. Und du wirst keine bleibende Freude haben an deinem Partner. Irgendwann wird einer von euch beiden gehen. Und was bleibt? Unser Leben ist vergänglich und das erfüllt uns mit Traurigkeit. Aber dann fordert der Herr auf in Vers 9, steig auf einen hohen Berg, o Zion, und verkündige die frohe Botschaft. Und was ist die frohe Botschaft? Seht, da ist euer Gott. Da ist euer Gott. Gott in meiner Nähe zu haben, das ist frohe Botschaft. Und dass Jesus dann sagt, oder dass dieser Mensch Gott wird, dass dieser Gott Mensch wird, Entschuldigung, und dass er Gemeinschaft sucht mit dir, und dass er für dich sich ans Kreuz nageln lässt, damit du durch dieses Opfer ständige Gemeinschaft mit ihm hast. Und dass Jesus dann sagt, keiner wird sie mir aus meiner Hand reißen. Und dass die durch ihn, durch Jesus zum Vater kommen, dass nichts in der Welt sie von seiner Liebe trennen kann. Darin liegt doch echte Freude, oder? An Weihnachten zeigt uns der Vater die Krippe und sagt, seht, da ist euer Gott. Und am Karfreitag deutet er auf das Kreuz und sagt, seht, da hängt euer Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm hat. Vor ein paar Tagen habe ich von meinem Hauskreis diese Uhr bekommen. Schon lange, viele, viele Jahre keine Uhr mehr gehabt. Und am gleichen Tag, wo ich diese Uhr bekommen habe, in der Nacht, habe ich es noch meiner Mutter erzählt und meinem Bruder gezeigt. Und diese Uhr ist zu Hause auf meinem Tisch und ich schaue sie an. Und über diese Uhr freue ich mich. Ich habe schon vielen von euch auch davon erzählt. Aber wisst ihr, so wie ich mich kenne, in ein paar Wochen werde ich von dieser Uhr nicht mehr reden. Aber von Jesus werde ich in ein paar Wochen und in ein paar Monaten immer noch reden. Weil er mein Gott ist. Und weil diese Freude nicht vergeht. Der Stanley Jones sagte einmal, ein Christ besitzt auf einem Quadratzentimeter mehr Freude als andere auf einem Quadratkilometer. Wenn ich auf einem Quadratkilometer viel Freude habe, dann bin ich viel unterwegs, um diese Freude zusammenzuklauben, gell? Aber wenn ich auf einem Quadratzentimeter Freude habe, dann passt diese Freude in mein Herz. Als Christ freue ich mich an der Bibel, denn dort habe ich Gemeinschaft mit Gott. Als Christ freue ich mich am Gebet, denn dort kann ich mit Gott reden. Und ich freue mich als Christ an Weihnachten, denn dort wurde mein Heiland geboren. Und ich freue mich an Golgatha, denn dort starb mein Herr für mich, damit ich Gemeinschaft mit ihm habe. Und ich freue mich an der Zukunft, weil ich weiß, in der Zukunft werde ich meinem Herrn begegnen. Und ich freue mich schon auf den Himmel, weil ich weiß, dort bereitet der Herr mir Wohnung, um mich in seiner Nähe zu haben. Der Hermann Betzel sagte einmal, Christentum ist Freudentum. Aber diese Freude hängt am Herrn. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Ich möchte noch einen Vers lesen, worüber Gott sich freut. Im 2. Korinther Kapitel 9. 2. Korinther 9, Vers 7. Seite 1215. Hier geht es um das Geben, wie Gott sich das Geben in der Gemeinde wünscht. Und dann heißt es in Kapitel 9, Vers 7, ein jeder gebe, wie er sich's im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der Herr freut sich über einen fröhlichen Geber. Er freut sich nicht so sehr über deine Gaben, sondern der Geber ist ihm wichtig. Es geht also hier wieder um Gemeinschaft. Gaben und Geschenke haben immer das Ziel, die persönliche Gemeinschaft zu fördern und zu stärken. Und bedenkt es an Weihnachten. Wenn wir oder wenn ihr euch an Weihnachten gegenseitig beschenkt, die Eltern ihre Kinder, die Kinder ihre Eltern, dann hoffentlich doch mit diesem Ziel. Nicht mein Geschenk ist das Wichtigste, sondern es soll nur Mittel sein zur Gemeinschaft. Und am schönsten wäre es, wenn der kleine Junge dann das Geschenk bekommt vom Papa und sich nicht mit dem Geschenk verzieht und sich nur noch mit diesem Geschenk beschäftigt, sondern dass er zu seinem Vater sagt, Papa, spiel du doch mit mir. Du bist mir wichtiger als das Geschenk. Genau so ist es bei Gott auch. Unser himmlischer Vater handelt genauso. Wenn Gott uns Gaben und Geschenke gibt, dann nicht mit dem Ziel, dass wir uns nur über diese Geschenke freuen, sondern letztendlich über den Geber. Wenn du ein gutes Essen genießt, dann danke es dem Herrn. Wenn du eine Flasche Wein aufmachst, dann lobe den Herrn. Wenn du über den Sternenhimmel staunst, dann preise Gott darüber. Und wenn du beim Skifahren dich freust über den herrlichen Pulverschnee, dann tu das bitte mit Gott. Und wenn du dich daheim, wenn du Freude hast an deinem Hund oder an deiner Katze oder an deinem Kanarienvogel oder sonst noch irgendwas, dann danke es dem Herrn. Gott ist wichtiger als deine Katze, denn er ist der Geber deiner Katze. Warum schenkt Gott uns all diese Dinge, diese Vielfalt an Pflanzen, diese Vielfalt an Tieren, diese Spektrum an Farben? Und wenn ich rausschaue, den Frost an den Bäumen, der die Bäume so herrlich in Weiß verwandelt, warum schenkt uns Gott das? Damit wir uns daran freuen, aber damit wir uns mit unserer Freude nicht an den Geschenken hängen bleiben, sondern dass wir durchdringen zum Geber dieser Geschenke, und das ist er selbst. Damit wir dorthin kommen, wo der Ursprung der Freude ist. Und dass wir letztendlich Gott mehr genießen als seine Gaben. Und das ist der Unterschied zwischen einem Mensch und Tier, gell? Der Hund, der rennt zum Futternapf und schaut aufs Futter und frisst. Aber der Mensch sitzt beim Essen, schaut dankbar auf zu Gott und isst dann zur Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Alles hat seinen Sinn nur in der Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung ist Freude und Glück. Und viele Menschen meinen heute, dass Gott ihnen ihre Freude wegnehmen möchte. Ja, werde ich Christ, dann wird mir Gott all die schönen Dinge wegnehmen. Das ist totaler Quatsch. Denn Gott hat nur das Gegenteil zum Ziel. Er möchte echte, tiefe, innige Freude schenken. Stell dir mal vor, was der himmlische Vater dir alles so an Gutem schenkt. Gut und schöne Dinge. Und er hat ein Ziel dabei, Gemeinschaft mit dir. Und jetzt stell dir vor, wir gehen zu ihm und sagen, ich will eine Frau, ich will ein tolles Auto, ich will eine Arbeit, ich will Karriere, ich will eine Wohnung, ich will Gesundheit, ich will eine Heimat. Und Gott gibt dir das alles. Und er steht da und sagt nur einen Satz, und ich will Gemeinschaft. Und du sagst, es ist mir wurscht. Ich will eine Frau, ich will guten Sex, ich will Spaß im Leben. Du nimmst das alles, aber du kommst nie zu Gott. Was unterscheidet den Menschen dann noch von einem Tier? So zu denken wäre absolut unvernünftig. Einer hat mal gesagt, die Freude an dieser Welt ist wie eine ungeschützte Kerze in einer stürmischen Nacht. Die Freude an dieser Welt ist wie eine ungeschützte Kerze in einer stürmischen Nacht. Für einen kurzen Augenblick leuchtet sie wunderbar und reizend auf, aber dann kommt der erste Windstoß und bläst diese Freude wieder aus. Unsere Heimat, die uns glücklich macht, die ist dort, wo unser Herr ist. Unsere Heimat ist unsere Beziehung zu Jesus. Und diese Heimat, die kam an Weihnachten zu uns. Dort wurde Gott Mensch, um durch seinen Sohn mit uns Gemeinschaft zu haben. Und die Botschaft lautet, freut euch in dem Herrn. Die Weihnachtsfreude, so heißt es in einem Lied, die pustet keiner aus. Aber wir müssen aufpassen, dass wir sie uns nicht rauben lassen. So auf der Internetseite von den Soulsavers, da gab es jetzt jeden Tag in der Adventszeit so einen kleinen Kalendertürchen. Und am 2. Dezember war da so ein Film, da unterhalten sich drei Dämonen. Und die drei Dämonen stellen sich verzweifelt die Frage, was können wir tun, um die Menschen von Gott fernzuhalten? Und der erste sagt, wir lassen die Frauen viel arbeiten und Karriere machen. Und dann bringen wir sie dazu, dass sie ihre Kinder in ihrem Mutterleib abtreiben. Der andere sagt, wir schaffen die Ehe ab. Wieder einer meint, na, wir geben ihnen einen neuen Gott. Und dann kommt irgendwann der Meister selbst und sagt, es ist alles gut und recht. Aber ich habe einen besseren Plan. Wir erfinden ein Fest. Ein Fest ihm zur Ehre. Und wir bringen die Menschen dazu, alles andere zu tun, außer an ihn zu denken. Wir beschäftigen sie so mit diesem Fest. Mit Geschenken, mit Geschäften, mit Essen, mit Familie und sie werden ihn vergessen. Ist dieser Plan schon verwirklicht? Wir geben ihnen ein Fest irdischer Freude und sie werden die wahre Freude vergessen. Vielleicht gibt es irgendwann einmal irgendwo eine Initiative, vielleicht gibt es die auch schon, die mal heißt Rettet Weihnachten. Aber das ist gar nicht nötig. Wir Menschen müssen nicht rein Weihnachten retten, sondern wir müssen die Botschaft von Weihnachten glauben und diese Botschaft heißt, Gott rettet uns. Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Gott sagt, ich will. Und diese Botschaft dürfen wir uns nicht rauben lassen. Amen.